Mit Avatar Fire and Ash geht James Camerons groß angelegte Leinwandvision in die nächste Runde. Der Überlebenskampf der auf dem planetengroßen Mond Pandora lebenden blauhäutigen Na'vi ist noch nicht zu Ende. Die von der Erde entsandte Militär- und Siedlungsvorhut will, wie gehabt, die Na'vi aus dem Weg räumen, um freie Bahn für die Ausbeutung Pandoras zu haben. Ex-Soldat Jake Sully, der im ersten Teil in einen Avatar-Körper wechselte und schließlich komplett zum Na'vi wurde, steht weiter im Zentrum und als zusätzliche Bedrohung bringt der Film den kriegerischen Na'vi-Aschestamm ins Spiel. Ansonsten aber geht es wie im zweiten Teil erneut vor allem darum, wie sich Sully und seine gesamte Familie den alten Feinden und auch den eigenen Dämonen stellen müssen.
Was sagt der Adam?
Die Sullys halten zusammen!
Nein, das andere!
Die Sullys geben nie auf!
Genau, die Sullys geben nie auf!
Wieso bist du noch am Leben?
Viel Neues bekommt man nicht in diesem dritten Teil, der im Grunde sowieso nur Fortsetzung und fast schon Wiederholung des zweiten Films ist. Als übergroßes, technisch perfektes Unterhaltungskino und als weiteres Kapitel in Camerons eigenständiger Avatar-Mythologie ist Fire and Ash trotzdem ein Ereignis mit seinen fast ausschließlich im Computer ausgestalteten Fantasiewesen, Charakteren und Umgebungen, die so natürlich aussehen, dass sich diese Welt tatsächlich echt anfühlt. Man bekommt also zumindest einen spektakulären Bilderrausch und ein paar neue Winkel Pandoras zu sehen. Und das bei einer Filmlänge von über 3 Stunden sogar recht kurzweilig. Avatar Fire and Ash. Der seit fast 25 Jahren in Berlin lebende ukrainische Regisseur Sergej Losnitsa setzt sich, wie in seinen meisten anderen Filmen, auch in der Romanadaption Zwei Staatsanwälte mit russischer Geschichte und Provinz auseinander. 1937, auf dem Höhepunkt von Stalins Terrorherrschaft, überprüft ein junger Staatsanwalt die Haftbedingungen eines politischen Gefangenen in einer russischen Provinzstadt. Erschüttert von dem, was er erfährt, reist er nach Moskau, um dem obersten Staatsanwalt davon zu berichten. Dass das nicht gut ausgehen wird, ist vom ersten Moment an klar. Wie die Romanvorlage von Georgi Demidow, der unter Stalin 14 Jahre lang in Gulag-Haft überlebte, zeigt auch der Film die kafkaeske Odyssee eines Idealisten, der noch an Recht in einem totalitären Regime glaubt, wirkt dabei aber leider etwas zu schleppend. Zwei Staatsanwälte. Herz aus Eis ist ein von Kino- und Märchenkunst inspiriertes Leinwandexperiment der französischen Filmemacherin Lucile Hatschi-Halilovic. Ihre Interpretation von Hans Christian Andersens Schneekönigin ist in einer etwas moderneren und realeren 70er-Jahre-Welt angesiedelt und erzählt als Film-im-Film-Geschichte von der 15-jährigen Jeanne, die aus einem Waisenhaus flüchtet und sich ausgerechnet am Set einer Verfilmung ihres Lieblingsmärchens versteckt. Durch einen Zufall schafft sie es, eine kleine Rolle zu bekommen und gerät mehr und mehr in den Bann der von Marion Cotillard gespielten Hauptdarstellerin, die nicht nur bei laufender Kamera die Schneekönigin zu sein scheint.
Ich habe hier die Schneekönigin getroffen. Sie ist noch viel schöner als in der Geschichte.
Komm näher. Ich fress dich nicht.
Im Lauf der Geschichte verschwimmen die Grenzen zwischen Film, Märchen und Realität immer mehr und die Bilder werden zu einem Spiegelkabinett innerer Verlorenheit. Die große Frage lautet natürlich, ob auch Jeanne der Macht des eisigen Glanzes erliegt. Ein visuell aufregendes Bedeutungsprisma, das allerdings nie so richtig auf den Punkt kommt und außer künstlerischen Ideenfragmenten nicht wirklich etwas zu erzählen hat. Herz aus Eis.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.